Ich weiß nicht so genau, so ganz, wie ich es angehen sollte, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass wir eine schöne Lobpreis- und Anbetungszeit vorweg haben. Aber das hat sich leider ja nicht ergeben. So versuche ich mal den direkten Einstieg. Es sind so zwei Gedanken, die mich heute beschäftigen. Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Fällt mir da. Ja, gut, geht. Gut, ich nehme mir so viel Zeit, wie ich brauche. Okay. Zwei Gedanken, die mich beschäftigen. Der eine hat direkt mit dem Lobpreis zu tun, von dem ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, wer von euch das wirklich gut kennt, welche Gemeinden das bei euch so praktizieren, dass ihr wirklich eine richtig schöne, gute, ausführliche Lobpreis- und Anbetungszeit im Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, fast anstelle des Gottesdienstes, nein, haben. Diejenigen, die das haben, die wissen, wie gut das tut. Und die wissen, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn wir wirklich uns Zeit nehmen, Gott anzubeten. Und ich bin jetzt gerade dabei, so an der Schulung wieder mal mitzumachen nach einiger Zeit. Und da ist ein Buch Pflichtlektüre, das nennt sich Eine Audienz beim König. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das geht in erster Linie eben für Lobpreiser, Lobpreisleiter und so weiter und so fort. Da gibt es ein Zitat draus, möchte ich mal bringen. Und zwar sagt er in seinem Buch, Mission exists because worship doesn't. Mission exists because worship doesn't. Mission existiert nur, weil es Lobpreis nicht gibt. Fand ich eine ziemlich steile Aussage. Meine wir jetzt als Holies, jawohl, mittendrin, ne? Mission gibt es nur, weil Lobpreis nicht vernünftig existiert. Und zwar kommt er von dem Gedanken her, dass wenn wir Gott anbeten, wenn wir uns Gott nahen, wenn wir in einer echten Beziehung zu Gott leben, dann brauchen wir eigentlich fast nichts mehr sagen. Weil die Menschen merken, dass bei uns was echt anders läuft. Dass wirklich was anders ist. Und ich mache euch mal Mut. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, gebt mal auf diesen Weg. Versucht das mal. Ob es nicht sein kann, dass ihr eine Beziehung zu Gott lebt, die so eng und so nah ist, dass ihr gar keine Worte mehr braucht. Dass ihr eigentlich gar nicht mehr missionieren müsst im klassischen Sinne, wie wir Missionen oft verstehen. Ja, nur noch leuchten. Ja. Jemand sagte ja auch früher mal, du sollst immer missionieren und wenn nötig, gebrauche dazu Worte. Ja, also in diesem Sinne geht das, ja. So, das ist der eine Grundgedanke, den ich euch mal so nahe bringen möchte. Es geht um Lobpreis. Es geht eigentlich vielleicht weitergehend noch um die wirkliche enge Beziehung zu Jesus Christus. Es geht um die enge Beziehung zum Vater. Und es geht um die enge Beziehung zum Heiligen Geist, weil er ist es, der in uns lebt. Bin ich in Beziehung mit Jesus? Ja. Bin ich in Beziehung mit dem Vater? Jawohl. Bin ich in Beziehung mit dem Heiligen Geist? Ja. Ist der Vater in Person bei mir? Nö. Ist Jesus in Person bei mir? Nö. Wer ist in Person bei mir? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist bei mir. Ach, ich würde ja euch noch gerne so fünf, sechs so Dinger um die Ohren hauen, die euch mal so richtig schön zum Nachdenken bringen. Das sind so Themen, mit denen ich mich im Augenblick auseinandersetze, wo ich mich mit beschäftige. Und ich merke, das sind Themen, die mein Christsein wirklich umgestalten und nicht auf neue Füße stellen, aber echt neue Aspekte in mich hineinlegen und auch in eine Intensität mit Gott führen, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe. Und Freddy und ich haben gerade gesprochen. Ich glaube, Freddy und ich, wir sind die zwei von uns, die mit am längsten gläubig sind hier aus dem Kreis. Gut, bei euch weiß ich nicht. Aber mit aus unserem Kreis mit am längsten gläubig sind. Freddy ist irgendwie 75 und ich bin 82 zum Glauben gekommen. Also es sind schon ein paar Jahre, die wir gläubig sind. Ja, und doch merke ich, dass es eine Menge Themen gibt, die habe ich noch nie wirklich durchdacht. Es gibt eine Menge Themen, die hat mich noch nie einer wirklich gelehrt. Wo ich manchmal denke, Vater, warum musste ich jetzt 40 Jahre gläubig sein, bis ich da drauf komme? Ja? Ist schade, aber Gott hat seinen Plan. Es ist für mich total faszinierend in der Schulung, in der ich jetzt bin. Wir haben auch so Kleingruppen und da bin ich interessanterweise der einzige Mann unter 4 Frauen. Und zuerst waren 3 Mädels und ich, und die 3 Mädels zusammen waren etwa so alt wie ich. Also habe ich da einen guten Vorsprung den Mädels gegenüber. Und es ist total interessant zu sehen, wie die ihren Glauben auch aufbauen, wie die leben und dass die manche Dinge gefressen haben, die ich nicht bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es ist aber auch gut zu sehen, dass 40 Jahre gläubig sein auch einige Dinge vorweg gibt, was sie dann der noch lernen dürfen in den nächsten Jahren, die sie als Christen und Menschen unterwegs sind. Ich möchte zurückkommen zu Anbetung, zu Lob, zu der Gemeinschaft mit Gott. Ein anderer Gedanke, der mir in diesem Bereich immer wieder auch mal begegnet oder beziehungsweise den ich so von meinem Gemeindehintergrund sehr stark mitbekommen habe, wie ich geprägt wurde, ist etwas, was auch ganz unterschwellig läuft. Wie geht es euch, wenn ihr sündigt? Wie geht es euch dann? Was passiert dann?
Man schämt sich.
Warum schämt man sich?
Weil man weiß, dass Gott es auch weiß.
Ja. Ja, okay. Man schämt sich. Okay, was gibt's noch andere Reaktionen?
Man ist enttäuscht von sich selber.
Man ist enttäuscht von sich selbst, ja. Man ärgert sich über sich selbst und sagt, wie konnte ich nur? Ich wusste es doch.
Versagt.
Ja, ich wusste, ja, genau, wieder versagt, genau. So richtig.
Jesus verletzt.
Das wäre jetzt sehr fromm ausgedrückt, aber ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich muss man sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen dafür, deswegen habe ich ihn verletzt, ja. Aber okay, ja, ich denke, dieser Aspekt hat noch so ein bisschen andere emotionale Bedeutung von dem, was du sagtest, ja. Hat Jesus verletzt, okay. Gibt es noch was? Es gibt bestimmt noch eine Menge andere Reaktionen. Okay, jetzt haben wir gesündigt, wir fühlen uns so, was machen wir? Wir bitten um Vergebung, ja. Man tut Buße, im besten Fall tut man Buße, ja?
Ja, also aufhören damit und wenn es möglich ist, den Schaden wieder versuchen zu beheben.
Okay, wenn es direkte Folgen hatte, ja, okay, dann versuchen wir das wieder gerade zu rücken, in dem Sinne, ja. Okay, eine Reaktion, die vielleicht viele von euch auch haben, die es aber wahrscheinlich die wenigsten zugeben, ist aber auch, dass ich sage, ich habe Gott enttäuscht. Und weil ich Gott enttäuscht habe, mache ich jetzt was? Umso mehr Bibel lesen. Umso mehr beten. Umso mehr versuchen, Gott irgendwo anders zu gefallen. Ja? Ich versuche es wieder gut zu machen. Ah, schüttel dich in den Kopf. Leute, ich weiß genau, dass wir das machen. Dazu ist unsere Kultur viel zu sehr davon durchsetzt. Ich glaube, den allerwenigsten glaube ich, dass sie das nicht tun, wenn sie sagen, ich mache es nicht. Aber eigentlich ist das völliger Unsinn. Kann ich Jesus enttäuschen, wenn ich sündige?
Nein.
Er weiß es doch eh. Er ist doch dafür gestorben. Kann ich irgendetwas tun, damit Gott nicht mehr böse auf mich ist?
Nein.
Warum nicht?
Doch,
nein. Warum kann ich nichts dagegen tun, dass Gott böse auf mich ist? Nein, nein. Nein, ich meine, ihr habt alle recht, ja, aber das meine ich nicht. Nein, fast, ganz, ganz knapp vorbei.
Was hast du gesagt?
Gott liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde.
By the way, ganz knapp vorbei. Das Wort Sünde kommt aus dem Bogenschießen.
Ja.
Und zwar bedeutet das Zielverfehlung. Egal, ob du nur so ganz knapp vorbei oder ganz weit vorbei bist, ist alles Sünde. Einfach aus dem Grund, weil Gott ist mir nicht böse. Gott wird mir niemals böse sein. Ich kann tun, was ich will. Wenn ich sein Kind bin, er wird mir nie böse sein. Egal, ob du irgendwas jetzt meinst, mit dir rumzuschleppen, weil du vielleicht irgendwo was falsch gemacht hast, weil du irgendwo in Gedanken gesündigt hast, weil dir irgendwas quergegangen ist, du hast irgendwie falsch reagiert oder sonst irgendetwas. Wir können nichts tun, damit Gott uns nicht mehr böse ist, weil er uns nicht böse ist. Gott liebt mich bedingungslos, immer, vollständig. Und das ist etwas, was ich lernen kann in Gemeinschaft. Das ist zum Beispiel etwas, was ich lernen kann, wenn ich anbete. Ob das nun mit Musik ist in der Gemeinde, ob das für mich privat in meinem Kämmerchen ist, ob das auf den Knien ist oder wie auch immer. Das ist etwas, was ich lerne, wenn ich in Gemeinschaft mit dem Vater bin. Dann lerne ich zum Beispiel, dass Gott niemals böse auf mich ist. Dann lerne ich, was es heißt und was es bedeutet, sowohl intellektuell als auch emotional, wenn Jesus sagt, ich liebe dich.
Und zwar bedingungslos.
Und das ist die Spur, auf die ich uns heute mal setzen möchte. Dass wir wirklich für uns mal überlegen, wie reagiere ich, wenn ich Schuld auf mich lade? Ist es wirklich so, dass ich ganz frei zu Jesus sagen kann, Jesus, tut mir leid, mache ich nicht wieder oder versuche ich zumindest mit dir, alles gut? Oder ist da doch irgendwo so ein kleiner, bei mir wäre es so ein kleiner Ralf, der da schreit, nee, da musst du jetzt aber dies oder das machen. Und wenn ich ehrlich bin, das ist so häufig bei mir der Fall. Das ist so häufig bei mir der Fall, dass ich doch denke, ich muss irgendwas gut machen. Ich muss doch mich irgendwie anstrengen. Ich muss irgendwas korrigieren. Vor einigen Jahren schon war in meinem Leben der Satz, ich kann nichts tun, dass Gott mich lieber hat, als er mich hat. Aber das war hier. Das war hier. Und es hat Jahre gebraucht, bis es hier angekommen ist. Und Leute, das ist erst Wochen her. Und ich bin seit fast 40 Jahren Christ und weiß es, was heißt, mit Jesus zu gehen. Das ist eine Dynamik, die bei vielen von uns so dermaßen tief verwurzelt ist, dass sie uns die gar nicht bewusst ist. Und deswegen mache ich euch an dieser Stelle einfach mal Mut. Schaut Gott doch mal mit diesen Augen an. Und ich möchte mit uns heute ein paar Bibelverse dahingehend lesen, die das widerspiegeln, wie Gott mich liebt, wie Gott mich sieht, wie er mich meint. Und vielleicht ist es an der Stelle gut, wenn ihr euch mal ganz auf euch konzentriert und wirklich mal nur ihr und eure Beziehung zu Jesus im Auge habt. Vielleicht macht ihr die Augen zu und lasst einfach mal diese Verse auf euch wirken, was Jesus oder was Gott zu uns da sagt. Die ersten Verse werden aus dem Alten Testament sein und sich sehr stark natürlich an Israel wenden. Aber das sind Verse, die, denke ich, sind für uns ganz genauso gedacht und wertvoll für uns. Ich möchte zuerst zwei Verse lesen aus Psalm 139, den Vers 13 und den Vers 14. Den werden sicherlich viele von euch schon kennen, diese beiden Verse. Da sagt der Psalmist, du, also Gott, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Wenn du in den Spiegel schaust, dann bist du wunderbar. Du bist der tollste Mensch, den Gott sich ausgedacht hat. Du bist, wenn Jesus dich ansieht, dann kommt ein Lächeln auf sein Gesicht. Seine Augen werden groß und sagen, oh, was habe ich dich toll gemacht. Müsste ich eigentlich einen Preis für kriegen. Oh, habe ich ja. Jesus sagt, egal wie du bist, bei uns Männern, manche mit Haare, manche ohne Haare, manche mit Bauch, manche ohne Bauch, manche mit Problemen, mit körperlichen Einschränkungen, andere wiederum nicht. Manche ein bisschen kräftiger, manche schlank. So wie du bist. Die Grundsubstanz von dir, da sagt Gott, ich habe dich wunderbar gemacht. Kannst du das vorbehaltlos zu dir sagen? Egal was, du bist wunderbar gemacht. Du bist ein Meisterwerk Gottes. In Jesaja 41, Vers 10 sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. In welcher Situation auch immer du stehst, wo immer du vielleicht gerade Schwierigkeiten hast, Probleme hast, Sorgen hast, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, fürchte dich nicht, sagt Gott. Ich bin bei dir. Bei uns als Gemeinde haben wir im Augenblick das Thema Tanzen im Nebel. Es sind viele Umbrüche zugange und auch die Gemeindeleitung, selbst die, weiß nicht genau, wie es weitergehen wird. Aber ihnen ist dieses Bild vom Tanzen im Nebel gekommen. Ein Nebel verschluckt Geräusche, man hört kaum irgendetwas. Je nachdem, wie dicht er ist, sieht man kaum etwas. Und doch gar sagt Gott zu uns als Gemeinde zum Beispiel, weißt du, ich möchte, dass du tanzt. Ich möchte dich an die Hand nehmen und mit dir tanzen. Dann siehst du vielleicht nicht die Steine, die im Weg liegen oder irgendwelche Stöcker. Aber hast du das Vertrauen zu mir, dass ich dich so führe, dass du nicht stolperst? Hast du das Vertrauen zu mir, dass wir genau da ankommen, wo wir hin sollen? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hast du das Vertrauen zu Gott, dass er mit dir seinen Weg gehen wird? Auch wenn du dich noch so sehr da vielleicht gegen wehrst? Auch wenn du da noch so viel mitarbeitest? Manchmal muss Gott uns sagen, hilf mir nicht, danke, es ist schon schwer genug alleine. Aber Gott geht mit uns und Gott wird uns zum Ziel bringen. Er hat gesagt, ich habe meine Hand ausgestreckt. Er hat gesagt, du sollst dich nicht ängstlich irgendwo nach Hilfe umschauen, sondern wenn, schau zu mir. Ich bin dein Gott, der dich hilft, der dir hilft. In Jesaja 43, Vers 1 sagt der Retter Israels, doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Auch ein Vers, der immer wieder auch für uns in die Gemeinde hin angewendet wird, ob es nun bei Taufen oder bei anderen Gelegenheiten ist. Und ich glaube, das ist auch gut und das ist auch richtig. Es gilt nicht nur, in erster Linie gilt es Jakob und Israel. Aber da wir ja auch Kinder Abrahams sind, können wir uns in diesen Segen hinein einschließen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. So, und das lass dir jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du gehörst nicht dem Umfeld. Du gehörst nicht dem Teufel, du gehörst niemand anderem außer mir. Und wer sich jetzt nicht ruhig und entspannt mal zurücklehnen kann und sagen kann, wow, danke Vater, dann weiß ich nicht, was ich ihm noch sagen soll. Aber diese Verse sind auch Herausforderungen, weil sie auch sagt, weißt du, du gehörst mir. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich da bin? Vertraust du mir, dass ich dich führe? Vertraust du mir, auch wenn es vielleicht, Freddy und ich haben uns unterhalten, wenn es vielleicht gerade erstmal einmal bergab geht und in die Tiefe geht? Ein neues Anbetungslied sagt, der Herr der Berge ist genauso auch der Herr der Täler. Ich bin bei dir, du gehörst mir. Ich kenne deinen Namen. Und das war im Altertum etwas ganz Wichtiges, den Namen zu kennen. Weil daher kommt ja auch diese Sache, der Name ist Programm. Ja? Wenn jemand den Namen von jemand anders kannte, dann hat er Macht über ihn. Dann wusste er, wer er ist. Eine andere Formulierung ist ja zum Beispiel immer wieder das, wenn der Mann seine Frau erkennt. Das ist dieselbe Schiene. Ja? Er kennt deinen Namen. Er weiß ganz genau, wer du bist. Noch genauer als du. Und er sagt, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Du gehörst mir. Dein Nachname ist jetzt, ich weiß nicht, welchen Nachnamen Gott hat. Ja? In 5. Mose 23, Vers 10, da sagt Gott, er fand ihn, also auch wieder Jakob, im Land der Wüste und in der Öde, dem Geheul der Windnis, er umgab ihn, gab auf ihn Acht. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und jeder Mediziner wird mir recht geben, das Teil, was wir mit am allerbesten schützen, ist unser Augapfel, weil der mit am empfindlichsten ist. Ja, das ist eine ganz instinktive Reaktion. Und Gott sagt zu ihm, zu mir und zu dir, ich behüte dich wie meinen Augapfel.
Wo steht das?
5. Mose 23, Vers 10. Zumindest habe ich das so bei mir stehen. Ich hoffe, das stimmt auch.
Bei mir steht was
anderes. Wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht, dann verunreinigt euer Lager nicht.
Ja. Na gut, sorry, dann habe ich hier eine falsche Stelle. Deuteronomium. Okay. Okay, dann müssen wir die Stelle noch suchen, aber es steht in der Bibel. Ich habe es rauskopiert aus meiner Bibel. Ich kann mal schauen, ich hatte Augapfel eingegeben und da hat er mir diese Stelle hier angezeigt. Aber ich kann das nochmal gerne nacharbeiten. Nichtsdestotrotz, die Aussage ist da und Gott schützt uns wie seinen Augapfel. Und wir sind ihm so wert. 32, Vers 10.
Alles klar.
Hatte ich gesagt, oder?
23.
Oh, sorry, 32, 10. Bei mir steht auch 32, 10.
Die Quersumme stimmt.
Okay, ja, okay, das ist richtig. Aber führt einen dann trotzdem auf den falschen Pfad, ne? Das ist dann Theologie, Schieb. Das ist dann Theologie. Die ist auch nicht immer ganz richtig.
Ja, alles klar, danke.
Ein anderer Vers, den ihr sicherlich auch kennt, ist Jeremia 31, Vers 3. Die meisten werden ihn wahrscheinlich aus einer alten Luther-Übersetzung kennen dann. Da sagt Jeremia, der Herr ist mir erschienen von Ferne und sagt zu ihm, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Habt ihr euch das mal so vorgestellt? Ich meine, die meisten von uns sind ja irgendwie verpartnert oder wissen zumindest, worum es dabei geht. Und wenn dein Partner zu dir sagt, ich liebe dich, jetzt stellt euch den großen Gott vor, der sagt, ich liebe dich. Und deswegen nehme ich dich in den Arm, ich ziehe dich an mein Herz. Ich liebe dich, ich will, dass es dir gut geht. Das heißt nicht, dass es keine schwere Wege geben wird mit mir. Aber ich will, dass es dir gut geht. Wenn du eins sicher wissen darfst, dann das, dass ich nur Gutes für dich möchte. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ein Sprung ins Neue Testament. Damit ihr seht, dass das also auch im Neuen Testament so weitergeht, was ja für manche viel existenzieller noch ist als das Alte Testament. Epheser 1, Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er uns Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Seine Gnade ist so groß, dass er uns unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Auf dir ist keine Schuld mehr. Auf dir wird auch nie wieder Schuld liegen. Es mag sein, dass es Dinge gibt, die du falsch machen wirst. Aber es wird nie wieder Schuld auf dir liegen, weil Gott dir vergeben hat. Damals, jede Sünde, alles, was du tun wirst und getan hast. Für Jesus war alles zukünftig, was er dir vergibt. Aber Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben, darum geht's. Er hat uns erkauft durch das Blut seines Sohnes. Römer 3, Vers 24. Oh, by the way, Teutonia müsste es wissen. Römer 3, Vers 23, komm, aus der Pistole geschossen. Hatten wir, die Römerstraße, kommt, Freunde. Ja, wenigstens hat einer aufgepasst, jawohl. Harry, aber du weißt es bestimmt von irgendwo anders aus der Gemeinde mal, oder? Alle sind schuldig geworden und Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, so sagt es, glaube ich, Luther, ja. Genau. Und dann sagt er, Vers 24, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Jesus hat uns ein Geschenk gemacht. Sündlosigkeit. Das ist wieder mal was, was ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen müsst. Jesus hat dir etwas geschenkt. Sündlosigkeit. Und wenn das nicht in die Anbetung führt, wenn das nicht zum Lob führt, dann führt nichts mehr zum Lob. Ja? Womit sich der Kreis ein Stück weit schließt an der Stelle. In Kolosser 1, Vers 14 heißt es dann auch nochmal, Gott hat unsere Freiheit mit dem Blut, seinem Blut teuer erkauft und uns alle Schuld vergeben. Und wenn ihr diese Formulierungen mal seht, da heißt es in Epheser 1, Vers 7, dass er uns durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. In Römer 3, Vers 24, der uns von unserer Schuld befreit hat. Und hier heißt es, der uns unsere Schuld vergeben hat. Ja? Und uns alle unsere Schuld vergeben. Das ist eine Tatsache. Das ist keine Prophetie. Das ist nicht etwas, was vielleicht sein kann, sondern das ist etwas für den, der Jesus kennt. Dem hat Gott vergeben. Und das meint Paulus, wenn er in Römer sagt, halte dich der Sünde für tot. Das ist nicht etwas, was wir tun müssen, wo wir uns anstrengen müssen, nicht mehr zu sündigen oder sowas, sondern Jesus sagt, ich habe dir vergeben. Nimm das als eine Tatsache in dein Leben und lebe das als Tatsache. Und so hältst du dich der Sünde für tot. Die Sünde hat kein Anrecht auf dich. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Jesus toll ist. Jesus hat dir vergeben. Gott hat dir vergeben. Und das ist etwas, wo ich euch ganz ehrlich sage, also das sind so echt Dinge, wo ich sage, da komme ich wirklich ins Loben. Da komme ich wirklich in die Anbetung zu Gott. Wenn ich mir das überlege, mich schluffen, mich Hengst, mich Honk, mich Hirn, ja, und Jesus sagt so, was für ein Schluffen, was für ein Honk, was für ein Hirn? Du bist ein toller Mensch. Ich habe dich wunderbar gemacht. Du bist die Krone meiner Schöpfung. Du bist der Allerbeste. Und weißt du was? Du bist mein Lieblingskind.
Halleluja.
Mann, okay, Schieb ist auch sein Lieblingskind. Und ihr seid auch seine Lieblingskinder. Aber ja? Ich bin sein Lieblingskind. Hast du dir das mal vorgestellt? Ich bin sein Lieblingskind. Er hat mir vergeben. Ich bin wunderbar gemacht. Und so schließe ich dann mit Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ja? Nicht mal das kann ich von alleine oder muss ich von alleine. Sondern Gott sagt, weißt du, du bist der Allerbeste, den es gibt. Und ich schenke dir dazu noch den Wunsch, dass du mir gehorchen willst. Und ich gebe dir die Kraft dazu, dass du das schaffst. Cool, oder? Also ich weiß nicht, Leute, wenn wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, wenn das nicht zur Anbetung führt, wenn das nicht zu Dank führt, Wenn das nicht dazu führt, zu sagen, wisst ihr was, mein Jesus, ne? Mein Jesus und ich, ey, wir sind so, Alter, da kommt nichts zwischen. Mein Jesus, das ist der Allerbeste. Und wenn ich das lebe, wenn ich das, nehmt nur diese Verse, wenn wir das leben, und die Leute werden sagen, was geht denn da? Was ist denn mit dem los? Da ist aber was echt anders. Dann kommt natürlich ein Stück weit so die Tatsache nochmal rum, dass wir denen, die verloren gehen, ein Geruch des Todes sind. Und dann werden sie ein bisschen stinkig auf uns. Ist nachvollziehbar. Wer möchte sich schon gern mit dem Geruch des Todes umgeben? Aber für alle, die gerettet werden, sind wir der Geruch des Lebens. Und wenn ihr das seht, wenn ihr die Verse habt und wenn ihr in dieser Gemeinschaft mit Jesus lebt, dann versteht ihr vielleicht auch den Satz, Worship exists because, Mission exists because worship doesn't. Wenn wir diese Anbetung leben, dann brauchen wir keine anderen Worte mehr, weil die anderen an uns sehen, wer Jesus ist. Und dann wird es eine Freude sein, wenn die mal uns ansprechen und sagen, wie in Jerusalem, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, lasst euch taufen und kommt zur Gemeinde. Amen. Und in dem Sinne möchte ich euch wirklich segnen. In dem Sinne, glaube ich, wäre es gut, wenn wir jetzt uns noch eine Zeit nehmen zum Gebet, wo wir uns auf Gott hin ausrichten. Und wenn es euch recht ist, dann bleibe ich noch hier vorne eine Weile stehen. Ihr betet laut, ihr betet leise, so wie ihr wollt, wie ihr könnt. Und ich bete zum Abschluss und segne euch, wenn das für euch okay ist.